Also jeder normale Bürger, jeder, der in einer Sozialwohnung lebt, lebt besser wie ein König im 17. Jahrhundert.
Neid ist übrigens keine negative, sondern eine konstruktive Emotion. Die negative ist Eifersucht. Neid ist immer konstruktiv. Ich streng mich mehr an. Ich will das auch. Ah, geil. Eifersucht ist dann, ich mach deins kaputt.
50er Jahren irgendwie eine nackte Brust im Theater zeigen, war Rausschmiss. Ja, und jetzt ist halt irgendwie Zuspruch und Instagram und was man halt so braucht.
Brand Trust Live.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge Brand Trust Live. Heute sprechen wir über ein ganz kontroverses Thema, hoffentlich kontrovers genug, und zwar die Relevanz von Eliten. Dieses Jahr ist wieder der IPOS Populism Report rausgekommen, 2025. Und der hat gezeigt, dass in Deutschland das Land ist mit der größten wahrgenommenen Spaltung. 77% der Deutschen empfinden uns als zugespalten und haben davor Sorge und machen größtenteils vor allem Eliten dafür verantwortlich. Die Frage, Klaus, haben Eliten das verdient?
Bevor ich die beantworte, glaube ich, auch hier lohnt es sich ja immer, den intellektuellen Aufwand zu machen, um mal in die Differenzierung kurz reinzugehen. Es gibt, wenn man es ein bisschen ausdifferenzieren will, die Eliten, gibt es ja grundsätzlich mal zwei generelle Sichtweisen darauf. Das eine ist jetzt von dir zitierte, und da ist Deutschland tatsächlich die Nummer eins in der Welt. Eliten als eher negativ, bedrohlich, das System, sagt man ja auch oft, Machtelite, politische Elite, Wirtschaftselite, Bankenelite, etc. Das ist die eine Betrachtungsweise. Und die andere Betrachtungsweise, darum heißt die Sendung auch Relevanz von Eliten, ist natürlich die Elite, die positive Seite, die helle Seite, die eine Gesellschaft, die die Wirtschaft, die die Wissenschaft, die die Kunst und Kultur voranbringen. Und ich glaube, es ist mal gut und wichtig, wenn wir jetzt mit diesem doch sehr, also in Deutschland, wie gesagt, sehr kontroversen Begriff hantieren, dass man das mal in dieser Zweiseitigkeit betrachtet.
Von welchen Eliten sind wir denn Teil, habe ich mich gefragt. Um es mal ein bisschen konkreter zu machen. Ne?
Ja,
du und ich.
Du und ich.
Von welchen Eliten?
Das ist in der Selbstzuschreibung natürlich jetzt erstmal schon mal per se problematischer angelegt. Aber ich glaube, es ist unzweifelhaft, dass wir, so wie wir hier sitzen, wir beiden, wir sind Teil von Eliten. Kommt jetzt darauf an, wie man es definiert. Ja, also wenn man es jetzt zum Beispiel mal über Geld definiert, dann verdienen wir beide überdurchschnittlich. Und dann bist du ja schon in so einem elitären Kontext drin. Ne? Die Reichen oder die Wohlhabenden oder wie auch immer. Das nächste ist, wir verdienen unser Geld mit Wissen und Wissensvermittlung, siehe jetzt. Und damit sind wir so im Umfeld der intellektuellen Elite. Die nächste Elite würde ich mal sagen, wenn es um Stil geht, zum Beispiel Stilbewusstsein, da meine ich jetzt gar nicht, ob wir viel oder wenig oder gut oder schlecht, darum geht es überhaupt nicht. Aber wir haben, sage ich mal, die Geschmacksbildung, die Breite, wir haben auch die Leistbarkeit. Also werden wir sicherlich von vielen Menschen in so eine Stilelite gepackt. Und das kannst du jetzt fortführen. Ja? Wir waren schon verreist an Orten, wo manche Menschen ihr Leben lang nicht hinkommen. Und für uns ist es irgendwie, wir denken gar nicht drüber nach. Dann bist du so in so einer Jet-Set-Elite drinnen. Ja? So ein Begriff aus der Boomer-Generation. Also das kann ich jetzt fortführen.
Oder die Elite, dass man sich am Flughafen
damit deine
zu wohl
Frage
fühlt.
Beantworten, ja, wir sind Teil, je nach Sichtweise. Wir selber würden uns das jetzt wahrscheinlich, das ist auch so ein deutsch-protestantisches Thema, wir würden uns das höchstwahrscheinlich gar nicht selbst zuschreiben wollen. Und es fällt mir auch schwer, das jetzt so mal zu tun, weil das, glaube ich, weder deins noch mein Selbstverständnis ist, aber es hängt eben davon ab, wer da drauf guckt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es genügend Menschen gibt, die näher mit uns Kontakt haben oder die uns nur irgendwie beobachten, die das dann sehr schnell tun.
Ja, ich glaube, das Interessante ist ja, wenn man sich die Definition anschaut, also Elite heißt ja erstmal, kommt erstmal von Auswählen, eine Auswahl, eine Abgrenzung.
Kommt aus dem Militär eigentlich, ne?
Und beschreibt, das kannst du gleich erzählen, ich kenne es von der Französischen Revolution,
ja.
Beschreibt einfach erstmal nur eine kleine Gruppe, die sich durch eine Homogenität abgrenzt zu einer größeren Gruppe, sei es jetzt. Und zwar durch eine hierarchische Homogenität. Also sei es jetzt ein Wissensvorsprung, was du beschrieben hast, Kompetenz, Kapitalvorsprung, je nachdem Machtvorsprung. Kann ja ganz unterschiedliche Dinge sein. Und jetzt die Frage ist natürlich, weil, wie du sagst, immer dieser Konnex beischwingt, das ist ungerecht. Die sind verantwortlich dafür, dass ich weniger vom Kuchen kriege. was ist eigentlich der Nutzen von so einer Elite? Weil wir ja doch immer mehr abdriften oder immer häufiger ich auch in so Diskussionen mich finde, unabhängig von mir, wo man das diskutieren muss und wo ich wirklich dann auch Spaß drin habe, zu erklären, was dort eigentlich passiert. Und das wollen wir heute so ein bisschen aufdecken.
Also wenn du so konkret fragst, ganz konkrete Antwort, die Hauptaufgabe von Eliten ist Fortschritt. Ganz klar. Und zwar in jeder vorstellbaren Dimension, wissenschaftlich, künstlerisch, sozial, wirtschaftlich, Innovation etc. Das geht ohne Eliten nicht. Und dafür sind diese kleinen, wie du so schön sagst, homogenen Gruppen, die sich zum Beispiel eben durch ihre Ausbildung, durch ihre Zielsetzung unterscheiden, durch ihren Vernetzungsgrad, ganz entscheidend. Dafür sind die da. Und Eliten gab es schon immer und wird es auch immer geben. Und da, wo keine Eliten mehr sind, wo alles gleich gemacht wird, das haben wir ja erlebt, im kommunistischen oder pseudokommunistischen System, erlahmt der Fortschritt.
Und wie schaffen die jetzt Fortschritt? Das müssen wir schon erklären. Also warum schaffen Eliten Fortschritt?
Ich würde mal sagen, hauptsächlich durch drei Dinge. Das eine ist eine Gemeinsamkeit, eine Homogenität in der, nennen wir es mal, in der Bildung. Das zweite ist eine Homogenität in der Zielsetzung. Und das dritte ist ein höherer Vernetzungsgrad. Und diese drei Elemente schaffen, ich sag mal, Entschlossenheit und Vorwärtsdrang und Fähigkeit, das zu erreichen. Und ich meine das jetzt grundsätzlich positiv. Das Ganze kann natürlich auch, und das ist ja diese deutsche Konnotation, das Ganze kann natürlich auch missbraucht werden. Ja, weil man immer davon ausgeht, Eliten richten sich gegen jemanden oder gegen das Mehr, gegen die Mehrheit. Du hast es gerade in so einem Rand erwähnt. Und das, da will ich kurz drauf eingehen, weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das erklärt so ein bisschen, warum der Elitenbegriff in Deutschland so negativ konnotiert ist. Die Sache mit dem Kuchen. Es herrschte ja die größte Zeit der Menschheitsgeschichte die Vorstellung, der Kuchen, der zu verteilen ist, ist so, wie er ist. Und jeder versucht, sein Stück zu bekommen. Und wenn einer ein größeres Stück bekommt, dann bekommt ein anderer automatisch ein kleineres Stück. So, wenn also die Eliten durch ihren Vorsprung, durch ihre Vernetzung etc. das größere Stück bekommen, dann muss automatisch die Mehrheit relativ gesehen ein kleineres Stück bekommen. Deshalb sind Eliten schlecht. So, das ist diese deutsche Konnotation, basierend auf diesem alten, muss man jetzt wirklich sagen, auf dieser alten volkswirtschaftlichen Theorie des Kuchens. Und das hat sogar, weil es so alt ist wie die Menschheitsgeschichte, und das war auch die längste Zeit des Wirtschaftssystems, ja, Feudalwirtschaft, war dieser Kuchen. Und das hat sogar Eingang in die Religion genommen. Ja? Also im Christentum sagt man, ne, bevor ein Reich in den Himmel kommt, geht ein Kamel durch ein Nadelöhr.
Geld stimmt.
Ähnliches gibt es im Islam, Ähnliches gibt es im Judentum. Das heißt, reich sein ist erstmal schlecht, weil es auf Kosten ist. Und weil du reich bist, ist der andere arm. Und nicht nur der andere, es sind ganz viele andere arm. Und deshalb ist reich schon mal schlecht. Ja, auch Deutschland, ne? Hat ja auch was mit Elite zu tun. Und in der modernen, oder als die moderne Volkswirtschaft begann im 19. Jahrhundert, Ende 17., Anfang 19., hat man festgestellt, man kann diesen Kuchen zum Wachsen bringen. Und genau das tun wir ja. Darum haben wir so einen hohen und breiten Wohlstand. Wir haben ja jetzt den breitesten Wohlstand, den es jemals in dieser Welt gab. Und eigentlich müsste man ja sagen, wow. Wie sind wir eigentlich dazu gekommen? Weil wir die Fähigkeit entwickelt haben, diesen Kuchen, der zu verteilen ist, wachsen zu lassen. Das heißt, wenn der eine mehr hat, heißt das nicht mehr automatisch, dass der andere weniger hat. Und das ist ein veränderter volkswirtschaftlicher, ein veränderter Wohlstands- und damit auch ein veränderter Elitenbegriff eigentlich. Nur ist es noch nicht durchgedrungen. Ich glaube, die interessantere Frage wäre, was wäre eigentlich und wo stünden wir, wenn es keine Eliten gäbe?
Ich glaube, was man vergisst, was nicht durchgedrungen ist, ist, Eliten sind Risikokapitalgeber, die sich jemand, der nicht diesen Spielraum hat, gar nicht leisten könnte. Das heißt, sie bewegen sich an den Rand, investieren und nehmen ein potenzielles Scheitern in Kauf. Und das ist was Karl Marx in seinem Manifest zum Beispiel komplett unterschlagen hat in der Relevanz, zu sagen, die Bewertung des Risikos des Kapitalgebers. Er hat immer gesagt, der beutet den Arbeiter aus. Und er hat alle Vorteile und der Arbeiter hat davon mehr zu bekommen. Aber den Risikofaktor, das ist ja das, was du als Unternehmer, glaube ich, gut kennst. Und das ist für mich die Relevanz von Eliten, dieses Risiko einzugehen, sodass langfristig alle davon profitieren.
Man kann sagen, es ist eigentlich Elite ist wie Luxus. Ne? Was heute Luxus ist, ist morgen normal. Mhm. Und was heute elitär ist, ist morgen auch normal. Es gibt ja, ich habe kürzlich ein schönes Buch gelesen, da ging es darum, dass es gibt ja diesen Satz, auch Elite leben wie ein König. Und der Autor hat dann mal so einen typischen König aus dem 17. Jahrhundert genommen, wie der lebt, unter was der gelitten hat und wie er gelebt hat. Und das verglichen mit einem normalen Durchschnittsbürger in Deutschland, also nicht Elite. Elite gegen nicht Elite, 300 Jahre dazwischen. Und das Ergebnis war, also jeder normale Bürger, jeder, der in einer Sozialwohnung lebt, lebt besser wie ein König im 17. Jahrhundert. Weil der König hatte alle möglichen Probleme gesundheitlicher Art. Ja. Im Winter, es gab kein fließend Wasser. Es war zugig, es gab keine Zentralheizung und. Und das hast du. Du hast medizinische Versorgung, du hast Zentralheizung, ja, du hast in der Regel zugfreie Wohnungen etc. etc. Und das hat er also auch Essen und Kalorien. Und also mir ist ganz anders geworden, wo ich dann sage, also ich hätte im 17. Jahrhundert kein König sein wollen. Ja, ich würde heute lieber in einer Sozialwohnung leben und mir würde es besser gehen. Also das heißt, was früher Elite war oder was heute Elite ist, ist morgen normal. Ja, diese Geschichte zahlt auf dein Argument ein. Die Eliten gehen das Risiko ein. Das ist mal ein Aspekt, betrifft da hauptsächlich auch so Wirtschaft, betrifft manchmal auch die Kunst, ja, ein Risiko einzugehen, ja, eine neue Kunstform, neue Stilistik einzuführen, neu inszenieren im Theater, ungewöhnliche Dinge machen. Da provozierst du natürlich auch mal den Rausschmiss, was ja auch tatsächlich stattfindet. Aber was früher noch Rausschmiss, in den 50er Jahren irgendwie eine nackte Brust im Theater zeigen, war Rausschmiss. Ja, und jetzt ist halt irgendwie Zuspruch und Instagram und was man halt so braucht. Damit sieht man, glaube ich, auch, dass dieser Elitenbegriff und die damit zusammenhängenden Begriffe sich natürlich auch im zeitlichen Kontext gewaltig ändern. Und daran erkennt man, glaube ich, zwei Dinge. Zum einen, alles, was da in der Elite passiert, passiert irgendwann auch mir. Und zum Zweiten, ohne Elite wird es nicht passieren. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, weil ich auch vorhin sagte, ne, die Hauptaufgabe von Elite ist Fortschritt in jeder Hinsicht, sonst bräuchte es ja wirklich nicht. Ja. Fortschritt auch durch Vorbild, ja, was ich habe und andere sagen, hey, das hätte ich jetzt auch gern. Und das führt ja vielleicht dazu, dass die Produktivität steigt, weil man sagt, Mensch, will ich jetzt auch haben, also arbeite ich jetzt beispielsweise mehr so, oder ich suche mal einen neuen Job oder dergleichen.
Kraft des Neides.
Muss es gar nicht als, machen wir es mal positiv, ne? Vorbild.
Nein, das ja? ist positiv.
Zu sagen, ich sehe da was und da, wo der ist, hätte ich auch gerne. Ich habe mir das jetzt gedacht, ich war in Südtirol die Woche und Massentourismus. Ja, früher war Sommerfrische in den Bergen, früher 100 Jahre, hochelitär. Die normalen Menschen, die sind da nicht hingefahren und zwar A, weil sie es finanziell nicht konnten, B, weil sie es nicht wollten. Und jetzt bist du wirklich, als ich da durchs Gründertal gefahren bin, mein Gott, was war da los? Die Touristiker da haben jetzt auch ganz andere Probleme, weil jetzt kann jeder, weil alles, was früher exklusiv war, ist jetzt eben Masse, neben Themen Barcelona, Venedig, Amsterdam, ne? Overtourism. Und das passiert, wenn sich dieses elitäre Thema eben in die Masse begeben hat, also ein hoher Sozialisierungs- und Demokratisierungserrungenschaft, die da stattgefunden hat. Aber natürlich verträgt es weder Natur noch Infrastruktur noch die Bewohner dieser Täler. Die tun jetzt alles dafür, diese Geister, die sie gerufen haben, wieder loszuwerden durch Gesetzesänderungen etc. Und Hans Domitzlaff ist ja so unser, wenn du willst, unser intellektueller Gründervater, der Begründer der Markentechnik. Der hat in seinem Buch Die Gewinnung des öffentlichen Vertrauens ja sehr stark unterschieden vom Menschen als Massenwesen und dem Menschen als Einzelwesen. Einzel ist ja schon wieder eher Elite. Ne? Und er sagt, derselbe Mensch verhält sich in der Masse anders als Einzelner. Und das können wir ja täglich erleben. Es betrifft, wir verhalten uns als Teil einer Masse anders als Einzelne, was weiß ich, diese Panikgeschichten, ne? Wenn du mal irgendwie so eine Massenpanik siehst, da setzt du mal als Einzelner vom Fernseher, denkst, also, da würde ich ja nie mitmachen, das könnte mir nicht passieren. Ja, Pustekuchen, wenn dir das mal als Teil der Masse passiert und plötzlich springt dieser Massenfunken auf dich über, dann läuft es anders. Und nach diesen Erkenntnissen und Drehbüchern, und jetzt kommen wir zu einem der Gründe, warum es in Deutschland mit dem elitären Begriff so schwierig ist, ist natürlich, dass die Nazis, die diese Erkenntnisse von Domitzlaff bestmöglichst umgesetzt haben, damit natürlich, was die Dichte dieser Volksgemeinschaft, wie es immer hieß, und die stilistische Kraft und die Willenskraft und all das, was eben notwendig war, um diese Diktatur zu errichten, natürlich in all ihrer Pervertiertheit maximal genutzt haben. Und das Nazi-Deutschland war eine hochelitäre Veranstaltung. Diese SS an sich, dann diese Elite-Schulen, die da dranhingen, bis hin zu Lebensbornen, also da, wo dann SS-Kinder gezeugt wurden und was da alles gespielt wurde. Also eine hochelitäre Veranstaltung. Das Gleiche, wenn du jetzt ein paar Jahre später gehst, DDR. Das war eine der elitärsten Veranstaltungen, die man sich vorstellen kann. Halt nur für die paar wenigen, die in der Politik und in ähnlichen Konstruktionen das Glück hatten, da oben rumgeschwommen zu sein. Und da kann man natürlich verstehen, dass viele Menschen mit dem Begriff Elite ihre Probleme haben. Und ich denke, durch das, was im Dritten Reich passiert ist, ist das auch eben in Deutschland, hat sich das quasi so, haben wir so einen Reflex. Das war die rechte Seite. Die linke Seite des Spektrums, aber genau das Gleiche. Ja, also wenn die Arbeiterkampfgenossen diesen elitären Begriff natürlich, das ist für die Nahrung, den zu benutzen, um eben alles, was nicht passt, und wenn man Verantwortliche sucht für Dinge, die nicht laufen, wird es auch heute noch eben genommen. Und keiner nutzt den elitären Begriff in einer positiven Konnotation. Ja. Also wir machen jetzt gerade den Versuch, mal schauen, wie sich das in den Feedback-Schleifen dann und in den Kommentaren äußert. Aber ich könnte mir vorstellen, da geht ordentlich was ab, weil Elite ist eine Einladung, seinen Frust für seine eigenen Fehler auch abzuladen und jemanden dafür verantwortlich zu machen. Richtig. Und wir haben jetzt auch hier nicht die Mission zu sagen, Elite ist gut, ganz anders als ihr denkt. Das ist, glaube ich, gar nicht unser Punkt. Ich glaube, es ist aber wichtig, sich mal anlasslos und gewaltfrei ein paar Gedanken zu machen, welche Rolle eben Elite spielt und wichtig, für was man sie nutzen kann. Und jetzt kommen wir vielleicht so ein bisschen mehr zum engeren Thema der Markenführung und des Markenmanagements. Und jetzt würde ich gerne mal eine Frage zurückgeben, nach dem, was wir eben so diskutieren, aus deiner Sicht. Wie nutzt man denn Elite?
Ja, ich meine natürlich gedacht, dass die Frage kommt.
Du bist vorbereitet, ne? Wie immer.
Naja, nein, ich habe mir Gedanken gemacht. Ich glaube, wir haben die Frage in Teilen schon beantwortet. Wenn du Eliten als Trendsetter hast, dann hast du Orientierungspunkte, aka Multiplikatoren. Und wir sprechen ja oft von einer Unterscheidung von Zielgruppen und Käuferschaft. Den Fehler machen viele, da nicht zu unterscheiden, zu differenzieren. Und wenn wir wissen, dass ich als soziales Wesen immer einen Orientierungspunkt suche, was ist das nächsthöhere Ziel, was ich erreichen will? Neid ist übrigens keine negative, sondern eine konstruktive Emotion. Die negative ist Eifersucht. Neid ist immer konstruktiv. Ich streng mich mehr an. Ich will das auch. Ah, geil. Eifersucht ist dann, ich mach deins kaputt. Also wir sind alle irgendwo neidisch. Und Neid ist auch so, hat ein schlechtes Image, ist aber eigentlich positiv. Und dann nutze ich natürlich das und schaue in dem Feld, wo ich positioniert bin, wo ich anbiete. Was ist da die Elite? Und zwar Elite als solche definiert, zu wem schauen die anderen auf? Wo schauen die anderen
Influencer,
hin?
Influencer, ne?
Genau.
Um mal altertümliches Wort dafür zu verwenden.
Genau, und das ist eine Relevanz für Marken, weil die packe ich mir, die schnappe ich mir, die überzeuge ich. Und dann kriege ich die ganze Masse mit, weil die orientieren sich ja an denen und folgen dann dem Konsum.
In der Brand Trust Nomenklatur in unserem Beratungsalltag sind das ja die Fans einer Marke, ne? Ja. Also die Marken, die Fangemeinschaft einer Marke, also die ganz eng gebundenen Kunden, die dann eben genau diese Multiplikations-, Beeinflussungs-, Vorbildfunktion haben, das sind ja auch Eliten. Und das sind auch Menschen, die jetzt vielleicht nicht in die üblichen Elite-Raster, besonders reich, besonders klug oder wie auch immer, besonders gut ausgebildet, besonders privilegiert fallen, sondern es sind Menschen, die zum Beispiel, hast du es erwähnt, ich sag mal, so ein Gespür haben für Trends und dann ganz vorne dabei sind, Trends und plötzlich beeinflussen, dann sind mit normalem Einkommen und normaler Bildung, ne? Und dann sind die plötzlich Elite. Und das ist dann eben was, auf die wir besonders achten, eben weil wir natürlich überlegen, wie können wir die nutzen, um zum Beispiel eine Marke voranzubringen. Du brauchst ja, wenn du als Marke vorankommen willst, du brauchst Gefolgschaft. Ohne Gefolgschaft geht nichts. Und die Ersten, die dir folgen, wie die Jünger von Jesus, sind natürlich die Elite. Und dann multipliziert sich das durch.
Fans ist ein Aspekt, aber es ist gar nicht der einzige, sondern du hast es mir auch so schön erklärt, wir haben schon so oft darüber geredet, sich wirklich zu schauen und die dann ganz aktiv zu versuchen zu gewinnen als Fans. Was ist die Gruppe mit der größten Autorität? Also, was haben wir letztens geredet? Orthofox. Auf wen konzentriere ich mich im Vertrieb mit Otterfox vor 10 Jahren? Was weiß ich? Welche Gruppe nehme ich mir raus? Jetzt erzähle ich dir deine Geschichte zurück. Das ist super weird. Ja,
das kann man vielleicht, du bist eigentlich erzählen, eine andere. Ne? Also es ging vielleicht zur Erklärung. Es geht darum, wo steigt man ein mit einer genialen Bekleidungsidee, nämlich warme Jacken, die keine Daunenjacken sind, die den Schweißtransport blockieren, sondern als eine Merino-Wollenfüllung haben und die den Schweiß durchlassen. Das war so die Idee. Und die Frage war jetzt, wie kommt man in den Markt? Der dumme Ansatz ist, den die meisten machen, Marketing. Das heißt, wir versuchen jetzt möglichst eine große Käuferschaft zu erreichen, also alle Skifahrer. Der schlauere Ansatz ist zu sagen, jetzt suchen wir mal die Elite. Jetzt schauen wir mal, worauf die Skifahrer eigentlich, denen wir es am Ende verkaufen wollen, natürlich will ich es möglichst allen verkaufen, ist klar, aber der Weg dorthin, ja, auf wen die achten. Wer ist deren Vorbild? Also ich bin Pistenskifahrer. Auf Pist ist bei mir höchstes Risiko für mich und alle anderen. Also auf mich achtet keiner. Also was ich trage, das interessiert die Leute überhaupt nicht. Also ich falle da schon mal aus. So. Dann gab es immer diese verschwitzten Stinkertypen, die so am Rand der Piste hochlaufen. So ganz am Anfang. Ja. Irgendwann hießen die Tourenskifahrer und irgendwann wurden es mehr neben der Piste als auf der Piste. Da haben wir uns überlegt, sind die... Weil die brauchen ja dieses Schweißtransportzeugs. Ne? Die schwitzen, wenn es hochgeht, und frieren, wenn sie runterfahren. Also das war eigentlich, aber das hat uns eigentlich nicht gereicht. Und in diesem speziellen Beispiel haben wir dann weitergeschaut, haben gesagt, wer ist deren Vorbild von den Tourenskileuten? Und da sind wir auf eine Gruppe gestoßen, die ich persönlich überhaupt nicht kannte. Da sieht man mal wieder, wo ich fahre. Und das waren die Skibergsteiger. Das sind die Typen, die gehen nicht mit den Skiern hoch, sondern mit den Eisen. Die haben die Skier am Rucksack. Ich sage, die brauchen wir. Ja, und dann kam der typische Vertriebsreflex. Der Vertriebler gesagt, oh, nee, das funktioniert nicht, weil davon gibt es ja nur 300 in den Bergen. Sag ich, ja, und das ist die Elite. Und genau die wollen wir. Und das hat dazu geführt, dass eben dann irgendwann auch Typen wie ich sagen, ah, Otterwoxwerker brauche ich schon, weil da komme ich dann ein bisschen näher an den Skibergsteiger. Also zumindest jetzt rein modestilistisch. Und so kannst du es jetzt eigentlich in jeder Produktkategorie. Also das ist wirklich auch als Rat, von dem ich 100% überzeugt bin. Wenn man einen Markt aufbohren will, nicht breit rangehen, sondern ein Gefälle schaffen. Ja, und diese Hierarchien, die es in jedem Markt gibt, Handwerker. Ne, jeder, in jedem Markt, egal wo, jeder hat jemanden, den er bewundert. Ja, ob das ein Retailer ist, ob das Handwerker sind, ob das Skifahrer sind, ob das Fußballspieler sind, ist völlig egal. Und diese innere Logik, diese innere Hierarchie jedes Marktsegments, die muss man mal ergründen und dann gucken, wie weit hoch, also wie elitär man seine Marke positioniert. Weil runter kommt es ja von allein. Und ich glaube, das wäre so die praktische Anwendung, wie man Eliten im Markenmanagement klug nutzt und damit leichter, mit weniger Geld und mit weniger Risiko vor allen Dingen seinen Markt macht. Also ein Umschlag, wie immer, mit einer Frage. Was ist schlimmer? Ein Leben als superreicher Erbe, 100% vorbestimmt, oder ein Leben an der existenziellen Armutsgrenze? Boah, das ist echt... Boah. Vordergründig sage ich natürlich lieber als superreicher im goldenen Käfig. Aber ich kenne genügend, die in goldenen Käfigen leben. Das ist kein Spaß. Auf der anderen Seite, an der existenziellen Armutsgrenze ist auch kein Spaß. Das ist echt das Pest oder Cholera. Mhm.
Also mein Aspekt, der mich am meisten dort bewegt, sind zwei. Das erste ist, als Mensch an der Armutsgrenze habe ich eine glasklare Problemdiagnose. Ja. Und damit verbunden auch eine Guidance, zumindest theoretisch, daraus zu kommen. Ich kenne auch jetzt einige, du auch, als superreich im goldenen Käfig, aber es gibt ja auch nicht die Superreichen, aber wir nehmen jetzt mal eine Gruppe, das ist alles vorbestimmt und ja. Die haben ja keine Guidance, die haben ja keinen Weg da raus. Das ist keine ja, Chance. Die haben ja gar kein Problembewusstsein, keine tiefe Diagnose. Warum bin ich so unglücklich?
Also schon, es gibt genügend, die es hinschmeißen. Ne?
Genau, aber jetzt mal 100% Forschung. Wie viele kennt man, die dann zu Sekundärmitteln greifen? Mir tun die sehr, sehr leid. Mir tun die anderen, also beides schlimm. Da braucht man nicht drüber zu tun. Beides nicht ideal. Ja, ich würde mit beiden nicht tauschen wollen, obviously.
Ja gut, wir reden uns natürlich jetzt sehr leicht, ne, über existenzielle Armutsgrenzen in unserer Wohlständigkeit, in unserer elitären Wohlständigkeit.
Total. Worauf ich raus wollte, ist, es ist beides super schlimm. Und das Interessanteste fand ich für uns in der Diskussion war, wir haben zu dritt diskutiert, war du hast im An, wenn du das liest, ist ja die erste Intuition, natürlich der Superreiche ist weniger schlimm, ist ja klar. Und ich finde, je länger man drüber nachdenkt und vielleicht auch je mehr Feldforschung man dann betreibt, das ist jetzt alles hypothetisch, war für mich die größte Erkenntnis, es ist gar nicht so offensichtlich, dass es so viel besser ist, am anderen Spektrum, am anderen Extrem zu sein.
Trotzdem die Frage, wenn man wählen müsste, ne, das ist keine andere Chance, was nimmst du? Ich wäre nicht so sicher, ob ich die existenzielle Armutsgrenze nehmen würde, ganz ehrlich. Aber müssen wir jetzt ja auch nicht.
Aber ich finde, das ist die Erkenntnis. Ich wäre mir nicht so sicher.
Ja.
Weißt du, allein, dass es kein klares Ja-Nein sofort ist, das finde ich das Spannende.
Ja.
Ja, also ich glaube, die Relevanz von Eliten haben wir deutlich gemacht. Wieder mal eine Sendung zu dem Thema, einen Begriff neu konnotieren, aus seinem schlechten Image rausholen. Das haben wir jetzt mit ein paar dazu gemacht.
Ja, und gut benutzen lernen. Ja. Nochmal, die Frage ist jetzt nicht, ist Elite gut oder schlecht im Klassenkampf, sondern die Frage ist, gerade jetzt für uns natürlich, ne, in unserem Beruf, wie kann man Eliten benutzen zu seinem Vorteil? Und ich glaube, darüber muss man nachdenken. Wie bildet man Eliten das zu seinem Vorteil und wie benutzt man vorhandene Eliten zu seinem Vorteil? Und das habe ich eben versucht, an den Beispielen klarzumachen, dass das mit weniger Risiken verbunden ist, mehr Spaß macht, weniger Geld benötigt, wenn man so vorgeht. Und da es ja viele Eliten gibt, wie wir vorhin gesagt haben, gibt es auch viele Möglichkeiten. Und das war der Tipp des Tages.
Ja, und damit vielen Dank. Das war's in der schönen Nürnberger Edition mal wieder. Und wir sehen uns in 2 Wochen. Bis dahin, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und adieu.
Brand Trust Live.
Du meinst die Sportarten?
Yes.
Ich habe Lacrosse oder
Bruder. Ich weiß, habe ich dann schon verstanden.
Dann schneiden wir bitte. Doch.
Bitte nicht.
Nee, wir schneiden. Ich sag, wir schneiden. Doch, wir schneiden. Und zwar alles. Und wir schneiden sie raus.
Das bleibt alles drin.
Ja, scheiße.
Ja, klar.
Aber das kommt halt hinten rein. Das ist halt wieder, das ist doch super fürs Schluss.